Stell dir vor, du hast den Job, du denkst so, oh scheiße, nächste Woche kommt das neue iPhone raus. Kann ich es erstmal runterschmeißen und so gucken, wie die Repeated Freefall Reliability Class bei diesem Telefon ist.
Ich schwör's dir, das klingt wirklich so cool wieder, dass man das Gefühl hat, das müsste man selber in seinem Profilstatus eintragen. wie hoch diese Freefall Reliability ist von ja. einem selber.
Hi ho!
Hi ho, na?
Na?
Wie läuft's?
Nur, es rennt. Wie ist bei dir?
Es rennt der Schweiß anscheinend. Dieser Woche erst einmal richtig Sommer hier, du.
Ja, ach, hör mir auf. Sommer, ne? War jetzt lang genug Herbst. Jetzt kann auch mal Frühling werden. Warum wird der Frühling immer übersprungen?
Tja. Herbst. Ja. Ja, nach dem Winter kommt der Herbst. Vor dem Winter auch. Willkommen in Mitteleuropa.
Ich dachte kurzzeitig, ich lebe in England. Immer nur nass und grau und kalt.
Ja, das beschreibt diesen Podcast doch ganz gut. Wir sind die B-Engel hier,
Florian. Hallo. Hallo, ich bin Yassin. Hi. Grau, nass und kalt.
Ja, genau.
So kennt man uns.
Wie unsere Seele.
Ich habe die grauen Haare, Florian ist nass.
Ja.
Und
wir beide sind kalt.
Und wir beide sind cool.
Ich wollte dich was fragen. Ich habe eine Nachricht gesehen in dieser Woche.
Ach, hör auf.
Kennst du die Energielabel? Bestimmt.
Nee.
Hier so A, B, C, D, E, F, G.
Und Energieklassen.
Ja, und A ist ganz grün und G ist ja. rot.
Ja, kenne ich.
Und früher hatten die Geräte alle A+ und A++.
Genau.
Und das war nicht kein Unterschied. Und mittlerweile ist so jeder Fernseher G, ganz schlecht. G-Schiffe ganz schlecht.
Ja.
Kennst du, ne?
Kenne ich.
Von welchen Geräten kennst du solche Sachen?
Fernseher,
ja. Kühlschrank?
Weiß ich nicht, ja, kann sein.
Waschmaschine?
Ja.
Ja. Ja, ich weiß gar nicht, so Großgeräte halt irgendwie, ne?
Ja, das ist so die Nutri-Score für Großgeräte.
Ja, genau, so ein Label, so ein EU-Label-System. Und ich habe jetzt gesehen, dass passend eigentlich jetzt zu dieser Folge hier, weil ab dem 20. Juni, also in ein paar Tagen, gibt es ein neues Label, das nennt sich Energ-Label, vielleicht heißt das auch so, das ist für die Großgeräte auch, also sieht genauso aus. Stehen aber noch ein paar extra Details drauf. Und das gibt es in Zukunft auch für Smartphones.
Aber ein Smartphone läuft ja nicht an der Steckdose.
Nee, aber es hat ja auch, also es läuft ja über Energie, es läuft ja auch über Strom, ne? Idealerweise, wenn du nicht irgendwie ein Kohlekraftwerks-Smartphone hast oder so, wahrscheinlich nicht in der Tasche. Ein bisschen schwierig. Wird schnell heiß.
Das haben wir früher auch über Computer gesagt, dass das schwierig in der Tasche ist. Und guck, wo wir jetzt sind.
Ja, genau. Jetzt haben wir Taschenrechner. Die können mehr als ein Taschenrechner.
Ja, ich habe letztens erst erfahren, nochmal gesehen den Vergleich. Die Computer, die damals für Jurassic Park die Dinos animiert haben in den 90ern, die waren schwächer als Smartphones. Wobei das auch kein Maßstab mehr ist heutzutage, Smartphones. Aber ja, ne? Wie kommt's zu dieser Nutri-Score für Smartphones?
Das weiß ich gar nicht, aber ich finde dieses Score-System, dieses Label an sich interessant, weil es hat halt zuallererst die Klasse von A bis G, also die Energieeffizienzklasse, wie es so schön heißt. Ne, dann aber hat es auch die Akkulaufzeit draufstehen, also die Akkulaufzeit per Akku. Circle ist ja eigentlich Laufzeit.
Ja.
Ne, Cycle, ne? Circle ist ein Kreis.
Circle of Life.
Ja, und da steht das dann in Stunden und Minuten drin. Also du hast drauf und du hast dann quasi direkt einen Vergleich zwischen verschiedenen Smartphones, ohne jetzt irgendwelche Berichte zu sehen oder Testdings zu sehen oder so, zumindest was die Akkulaufzeit betrifft. Aber ich glaube, das ist ja ein Mittelwert, ne? Also ich habe mal gelesen, dass auch ein Telefon eine Art Telefon verschiedene Akkulaufzeiten hat, weil die Akkus immer mal so programmiert sind und das dann gar nicht so einfach ist, das abzuschätzen.
Hm.
Aber vielleicht so ein...
Aber eine so eine Akkulaufzeit, so eine Akkuqualität,
ja.
Speicherzustand Nummer, das ändert sich ja mit der Nutzung des Smartphones über die Jahre. Das ist ja gar kein fixer Wert.
Du bist... Der
ist ja relativ variabel.
Hast absolut recht, deswegen steht da auch eine Battery Endurance in Cycles. Das bedeutet, was bedeutet das eigentlich? Die Lebensdauer des Akkus, genau. Also nicht nur die Akkulaufzeit, sondern auch die Lebensdauer des Akkus, also die Anzahl der durchschnittlich möglichen vollständigen Lade Zyklen, bevor der Akku wesentlich weniger Kapazität hat und ausgetauscht werden muss. Das wird auch angezeigt. Nur ist das irgendwie auf diesem Label, vielleicht bin ich jetzt gerade auch dumm, aber ist irgendwie das Einzige, was nicht lesbar ist, weil da steht XY00X. Was auch immer das jetzt heißen mag. Kann ja, ich nicht lesen.
Definiere, was hast du gesagt, signifikant weniger?
Ja, die Lebensdauer, genau.
Ja, definier das mal, was heißt das? Es muss doch wenigstens irgendwie heißen, so und so viel Prozent weniger. Weil ja,
es geht ja, glaube ich, um die Zeit.
Ja, wenn ich hier mal mein iPhone anschaue, iPhone 12 gekauft, vor 4 Jahren vielleicht.
Ja.
Hat jetzt eine Maximalkapazität von 85%. Als ich es gekauft habe, war es 100. Also bedeutet, das Telefon hat nur noch die Möglichkeit, 85 von seinen ursprünglichen 100% voll zu laden, damit das Handy auf 100 ist.
Ist das so?
Ja. Das kann man nachchecken in den Einstellungen. Man kann den Batteriezustand anschauen bei einem iPhone.
Ach, das ist XY, das ist ein Platzhalter, habe ich jetzt herausgefunden. Da sollen Zahlen stehen. Also so und so viel 1000 Mal kannst du dieses Handy laden, bis nur noch 80% der ursprünglichen Batteriekapazität da sind. Also es ist eigentlich, ich will mich da gar nicht so krass dran aufhalten. Ich konnte es nur irgendwie nicht lesen, aber das steht dann halt zigtausendmal, ne? Einfach nur, dass du halt eine Vergleichbarkeit hast. Dann noch dabei die Staub- und Wasserresistenz, das ist diese IP-Zertifizierung, da ist ja immer so eine Nummer dabei. Desto höher die Zahl, desto resistenter, ja. Gegen Wasser und Staub ist dieses Produkt. Und zuletzt noch die Repeated Free Fall Reliability Class, also quasi wie oft das Handy runterfallen kann, ne, also Resistenz gegenüber Stürzen.
Free Fall.
Ja, die Repeated Free Fall Reliability Class.
Stark. Das klingt wie so eine, Einheit bei der Militär.
Und es gibt eine Repairability Class, also die Reparierbarkeit auf Deutsch, auch auf einer Skala von A bis E.
iPhone, save E.
Und das wird jetzt Pflicht ab dem 20. Juni. Und ich finde das eigentlich nicht schlecht, weil dann hast du halt wirklich...
Aber...
Wenn du hast quasi eine einheitliche Testart, ist halt nur die Frage, ob das auch so funktioniert. Aber du hast ja jetzt quasi dann europaweit für alle Produkte, die in der EU zugelassen werden, eine einheitliche Art, dass das so und so auf eine bestimmte Art getestet wird und dann auf diesem Produkt quasi draufsteht und muss nicht gucken, irgendeine Zeitschrift oder so, die 10 Telefone getestet haben und dann geguckt haben, was weiß ich was, sondern da gucken die halt bei allen Smartphones genau auf die gleiche Art drauf. Perfekt. Das kann EU.
Aber zählt das dann nur für die Modelle, die ab diesem Zeitraum rauskommen, oder muss das auch rückwirkend für die Modelle, die gerade verkauft werden in so einem Saturn oder in so einem...
Das ist eine gute Frage.
Euronix, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht.
Warum nicht? Du wirktest gerade so gut informiert.
So krass mit eingelesen, Mann. Tut mir ja leid.
Ich bin offiziell enttäuscht.
Aber ich bin voll, also ehrlich gesagt, sowas ist doch auch ein Traumjob, oder? Scheiß auf Pilot und Busfahrer und was weiß ich, Hubschrauber, Mensch.
Ich führe Listen.
Scheiß auf Feuerwehrmann und Polizist oder so. Stell dir vor, du hast den Job, du denkst so, oh scheiße, nächste Woche kommt das neue iPhone raus. Dann kann ich es erstmal runterschmeißen und so gucken, wie die Repeated Freefall Reliability Class bei diesem Telefon ist.
Ich schwöre es dir, das klingt wirklich so cool wieder, dass man das Gefühl hat, das müsste man selber in seinem Profilstatus eintragen, wie hoch diese Free-for-All-Reliability ist von einem selber.
Von einem selber, ja.
Wie oft fällst du am Tag hin?
Nie, eigentlich.
Okay.
Also noch relativ stabil.
Ich tue mir jeden Tag ein bisschen weh. Naja,
das kommt
aber lustig.
Wird auch immer mehr wahrscheinlich, würde ich dir nur darauf hinweisen. Was?
Klar, lustig, dass du das vorhin gefragt hattest, die eingeleitete Frage zu dem Thema, bevor wir zu dem Freefall gekommen sind. Freefallen. Und zwar waren wir letztens im Elektrofachhandel und haben so aus Jux gedacht, komm, wir gucken mal, was so Fernseher aktuell so kosten. Ne? Meiner funktioniert noch wunderbar, der ist jetzt, ich habe letztens nochmal nachgesehen, den habe ich 2013 gekauft.
Ja.
ist noch ein LED-3D-Fernsehen.
Ach, was gibt's schon geil, das ist schon antik.
Der ist, der kann auch tatsächlich sogar 3D-Filme mit so Kinobrillen zeigen, also ohne Batterie, die Brille. Aha. Das funktioniert an dem Fernseher ziemlich cool. Und ich dachte mir so, damals war das so, ich brauche einen Fernseher, weil meiner kaputt gegangen ist. Also kaufe ich mir einen hottesten Shit. Der hat Effizienzklasse A++.
Ja.
Und dann dachten wir so, wir gehen mal rum und schauen mal, was kostet so ein neuer Fernseher für den Fall, dass der langsam den Geist aufgibt, ja? Und tatsächlich sind die meisten Glotzen, Nummer 1, so groß wie eine ganze Wand, Nummer 2, die haben echt alle eine Energieeffizienz zwischen dem schlechtesten und dem vorschlechtesten.
Ja.
Und ich glaube, es geht bis G.
Ja.
Aber C, D, E, F, G. Die meisten waren zwischen F und G. Und die beste, die beste, die wir gefunden haben, war, weil ich dachte, ich bringe das hier noch an, weil du das gesagt hast, die beste Klasse, die wir gefunden haben, war ein einziger Fernseher und der hatte die Klasse C.
Oha, was war so besonders an dem?
Und der konnte nichts. Der war von Sony.
Genau. Der hatte eine Helligkeit von nichts, wahrscheinlich.
Ich verstehe das aber gar nicht, warum die so verbrauchsheftig sind. Sind diese ganzen OLED Fernseher nicht sogar darauf konzipiert, dass Schwarzwerte schwarz sind, weil die Pixel aus sind? Heißt das nicht eigentlich eher, dass das weniger Strom verbraucht, weil da ja der Fernseher an manchen Stellen einfach aus ist?
Ja, aber überleg mal, was die heutzutage können, ne? Also die haben erstens eine krassere Luminanz, also eine höhere Helligkeitsstufe, diese Fernseher. Dann können die halt irgendwelche Rechnersachen noch nebenbei machen, während der Film gerade läuft. Also irgendwie die Bildzwischenfrequenzen berechnen und automatische Helligkeit und Weißabgleich und was nicht alles da abbilden, während der Film gerade live läuft. Das saugt halt alles Strom, weil er diese Daten halt auslesen muss und dann irgendwie seine Daten wieder abgeben muss, wie das dann dargestellt werden soll.
Das kann man doch im Zweifel alles ausschalten oder deaktivieren im Menü, oder nicht?
Das stimmt, ja, kann man machen.
Ja. Das heißt, man könnte den theoretisch selber auf eine Energieeffizienz auf ein paar Level höher ballern, dass es weniger ist, oder?
Klar, du kannst auch bei jedem Fernseher ja Energiesparmodus anmachen und so. Wenn dir das Bild nichts bedeutet, dann kannst du das tun.
Weil mir sagte nämlich dann so ein Mitarbeiter, dass es gar keine Fernseher mehr gibt mit einer Energieklasse A.
Das stimmt, ja. Aber
dann
das
dachte
liegt
ich mir,
auch.
Warum wird das denn dann nicht angepasst? Dann müssen sie doch die Skala anpassen an die aktuell niedrigsten Verbraucher.
Ja, es wurde es ja.
Also an die niedrigsten verfügbar. Weißt du, was ich meine? Also
ja.
Mein Fernseher, den kriegst du nicht mehr im Laden. Der zählt ja nicht mehr in diese Tabelle mit ein.
Genau, weil der hat noch A++ und dieses A++ gibt es ja schon gar nicht mehr, weil ja eben diese Skala geändert wurde. Also ist jetzt der aktuelle Fernseher nicht unbedingt viel schlechter als deiner damals. Die Skala war halt damals, bei dir war G irgendwie der erste Fernseher aus den 50er Jahren oder so, der halt noch einen halben Hausstrom mitgenommen hat. Und heutzutage ist das halt eher so, G-Klasse ist das Schlechteste, was gerade auf dem Markt ist und A halt so das Beste. Deswegen so ein bisschen angepasst ist diese Skala halt.
Aber es gibt ja nicht, dieses A ist ja ein Mythos, weil dieses A gibt es ja dann anscheinend nicht zu kaufen.
Ja, zumindest nicht für Fernseher anscheinend, aber irgendwie so ein bisschen besser vergleichbar ist es ja trotzdem. Ne? Früher waren halt wirklich alle Geräte A++ und A+. Das war so, kannst du auch eine Klimaanlage kaufen, die war auch noch Energieklasse A+.
Aber da muss man das doch für die jeweiligen Arten der Geräte. Also ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das alles. Wie geht das mit die Technik?
Aber eigentlich, aber grundsätzlich ist das doch cool, ne? Dass du so eine Vergleichbarkeit hast durch so eine Skala.
Ja, das für Smartphones ist super, weil das erleichtert dir natürlich dann die Entscheidung, welches von diesen 18 Samsung-Smartphones, die gerade in dieser Woche rausgekommen sind, nehme ich dann am ehesten.
Ja, und wo unterscheiden die sich eigentlich? Dann siehst du da, da kann ich den Akku 15 Mal mehr laden oder so, bevor der runtergeht. Oder der hat 2 Stunden längere Akkulaufzeit durchschnittlich. Oder der ist bruchsicherer als das andere oder so. Mit dem kann ich baden gehen und mit dem anderen nicht. So, ne?
Na.
Ja, ist eigentlich nicht schlecht. In welchem Bereich wäre das noch nicht schlecht?
So eine Energieeffizienz?
Ja, also stell dir vor, du hättest so eine Skala auch in anderen Bereichen. Gibt ja zum Beispiel auch, hast ja gesagt, Nutri-Score. Gibt's das überhaupt noch? Das ist doch diese wie das viel die, Salz und Zucker und so das enthält, ne?
Nutri-Scores auf Nahrungsmitteln, eine freiwillige Tabelle, die angezeigt wird, um ja. zu zeigen, wie gesund das Essen ist. Das ist die Tabelle, bei der ein Salat eine Nutri-Score von F hat und so ein Schokoriegel A. Weil ich glaube, die Unternehmen dürfen die sich selber geben.
Ist das nicht umgekehrt?
Na, eher, sollte man meinen, aber ich schwör's dir, ganz oft ist ein Salat, also vermeintlich gesünderes Essen, hat eine schlechtere Nutri-Score als ungesundes Essen. No joke, ich verarsch dich nicht.
Aber es liegt dann wahrscheinlich am Salz oder so. Weil beim Nutri-Score ist Salz immer ganz schrecklich auch.
Ich weiß es nicht. Das, wie gesagt, ich glaube, die Unternehmen, die diese Produkte veröffentlichen und produzieren, dürfen sich selber die Dinger geben und auch entscheiden, ob sie sie anzeigen lassen oder nicht. Das ist freiwillig.
Okay. Aber dann gibt es ja auch noch die Haltungsklasse, ne? Mittlerweile von 1 bis F auf so Fleischprodukten bei manchen.
Oder Ketten. Bei Hühnern 0 bis 3, glaube ich.
Okay, ja, oder je nach Kette oder was, keine Ahnung. 5 ist mittlerweile ja Bio, 4 war früher Bio, jetzt ist 5 Bio.
Pass auf.
Ja.
Bei Eiern, falls du das nicht weißt, wusstest, isst du Eier?
Ja, klar.
Konsumierst du Eier in irgendeiner Form zum Backen, ja, Essen, Trinken?
Nee. Rührei, Spiegelei, gekochtes Ei, das reicht.
Da sind doch immer Stempel drauf.
Ja.
In so Taschenrechnerschrift. Die Zahlen, das vorderste Symbol ist immer eine Zahl. Das hat eine Bedeutung.
Ja, das ist auch irgendwie die Klassifizierung von Bio und nicht und so, ne?
Genau, wenn der Stempel von einem Ei eine 0 am Anfang stehen hat, dann ist das ein Bio-Ei und das ist das glücklichste Huhn, das du kriegen kannst in Deutschland.
In dem Ei vor allem, ne?
Genau, das Ei kommt von einem ziemlich zufriedenen Huhn.
Sollte man meinen.
Eins bedeutet dann, dass es in Freilandhaltung gehalten wird. Also da ist ein abgezäunter Bereich, aber die dürfen da so rumdackeln und leben. Dann gibt's den Stempel Nummer 2. Das ist Bodenhaltung, also Stall, aber Boden.
Mhm.
Und dann gibt's die 3, glaube ich, noch, und das ist die Batterie.
Das Käfighaltung, ne?
Okay, genau. Batterie, Käfighaltung. Okay. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich Eier kaufe, versuche ich immer die 0, also die kompletten Biohühner, die wahrscheinlich in der Wildnis leben, zu kaufen.
Am besten, ne? Die in der Wildnis
leben. Ja. Die wilden Taubsis.
Ja. Ist dir das wichtig, ja, also, sowas?
Ja, bei Eiern schon.
Okay. Bei Fleisch?
Ja, weil das ist ja auch, weil bei Eiern ist ja so ein heikles Thema mit Salmonellen und so ein Kram, weißt du? Und so vor allem möchte ich, und auch ethisch gesehen möchte ich nicht, dass Hühner in so einer Batterie leben und sich gegenseitig annagen, weil die keinen Platz haben.
Ich frage mich ja zum Beispiel immer, warum man es schafft, bei Elektroprodukten so eine wirklich ganz cool gemeinte und gemachte Idee eines Energielabels durchzusetzen oder umzusetzen. Aber man das ja bei Lebensmitteln offensichtlich über die Freiwilligkeit hinaus nicht so schafft, wäre halt eigentlich auch cool, das so zu erfahren irgendwie. Also ich finde so transparent machen für den Verbraucher, was der da kauft, ne? Weil irgendwie meinen ja immer alle so, ja, der Verbraucher will dies und das und jenes. Aber wie oft, also ich google ja nicht jedes scheiß Produkt, das ich in Einkaufswagen lege, ne? Ich will ja auch irgendwie mal einkaufen und mal fertig werden. Und wenn dann die Packung besonders grün ist, aber dann die Kuh in ihrer eigenen Scheiße erstickt ist oder so vom Käse, das bringt mir ja dann auch nichts, weil dann werde ich ja nur verarscht, weil die da grüne Farbe auf ein Produkt reingeschmissen haben. Das hat aber mit Bio oder so gar nichts zu tun, ne? Das ist dann auch so ein bisschen fies, wenn du dann halt so ein Label hättest, also so ein richtiges Label, wo dann halt auch Informationen und vergleichbare Sachen, die man mit anderen Produkten unmittelbar vergleichen kann, indem man beide in der Hand hält und sieht, ah, da ist das und da ist das. Wäre doch schön.
Ja, wie beim Ei einfach, ne?
Ja, zum Beispiel.
Da gibt's das ja. Die sind ja verpflichtet. Ja. Tja. Ist eigentlich eine gute Idee, dass man das einfach grundsätzlich für Produkte macht. Zum Beispiel bei Honig. Also ich bin so ein Mensch. Ich bin da ein bisschen reinerzogen worden daheim im Elternhaus, dass man so ein bisschen drauf achtet, bei so Naturprodukten, tierischen Produkten zu schauen, dass sie möglichst im besten Fall regional, aber auch ethisch korrekt produziert wurden und werden.
Ja, ist
und
ja nicht
so eine ganz große Falle zum Beispiel ist Honig. Weil Honig ist generell schon super teuer. Ne? Und wir lieben alle Bienen und es ist ganz, ganz schlimm, dass Bienen aussterben gerade.
Ja, aber nicht die Honigbiene stirbt aus, sondern die Wildbiene, die kein Honig macht. Aber okay.
Trotzdem schlimm.
Just saying. Manche kapieren das irgendwie immer noch nicht.
Ja, aber gut, dass du es gesagt hast.
Ja.
Da steht zum Beispiel nur auf der Rückseite in ganz, ganz kleiner Schrift Größe 2. Produkt aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Es ist ein Mischprodukt. Es ist also, es sind verschiedene Honige in einen Topf geschmissen. Und da ist mir zum Beispiel auch super wichtig, wenn ich einen Honig hole, dann möchte ich bitte einen Honig haben und nicht 1000. Und ich möchte auch möglichst, weißt du, man will ja auch versuchen, ich meine, das, was Trump gerade erreicht bei sich oder was Norwegen für sich auch schon macht, dass eigentlich möglichst viel einen kurzen Lieferweg hat zum Laden, so, weißt du?
Das wäre nicht schlecht, ne?
Das hattest du mir erzählt, als ich bei dir in Norwegen war damals, dass sie, was sagtest du, die haben ganz wenig Produkte aus dem Ausland, aber die wollen das auch. Die wollen sehr autonom sein, ne?
Ja, die wollen halt nicht, dass es so ausstirbt und dass man so von anderen Märkten dann so abhängig ist. Das ist halt so das Ding.
Ne? Und nicht, dass das grundsätzlich hier mein Wunsch ist, aber ich finde es bei manchen Produkten, finde ich den kürzeren Weg von Produktion zum Laden doch ganz angenehm.
Ja, das stimmt.
Ne? Oder wenn es auch nachvollziehbar zum Beispiel ist, ist es auch schön. Es gibt ja auch Produkte, da kannst du wirklich irgendwie von mir aus einen QR-Code scannen, dann kannst du zurückverfolgen, von wo genau das her ist. In Berlin kriegst du zum Beispiel auf jeder Eierpackung, auf jeder Eierschachtel die Info, von welchem Bauernhof hier die Eier gerade in diesem Karton sind.
Mhm.
Wenn du nicht unbedingt gerade das Markenprodukt vom Supermarkt selber, von Rewe Ja oder K-Classic oder Gut und Günstig oder so. Wenn du jetzt so ein normale, ungebrandete Eierschachtel holst.
Ja, aber tatsächlich so gerade bei Lebensmitteln, sowas total Alltägliches, wäre so ein Label doch wirklich gut.
Ja. Schlag das mal vor. Schreib Merkel mal einen Brief.
Schlag das mal vor. Ja, ruf mal Chef an. Frag mal bei dir in der Kommune, ob die das machen wollen.
Ja, frag doch mal den Bürgermeister und ich frag mal hier drüben Merkel und Kompanie.
Merkel ist raus. Weißt du nicht mehr.
Merkel ist raus.
Ja. Aber stell dir mal vor, das hätte man vielleicht auch noch auf anderen Sachen oder so. Es wär vielleicht was mit Personen oder so. Stell dir vor, du suchst einen Arbeitgeber und die Arbeitgeber haben so Label, wo dann irgendwelche Arbeitgeberleute kommen und das testen. Stell mir das so bildlich vor, wie die so voll den Aufstand machen, weil jetzt dann diese EU-Tester kommen und die freuen sich schon alle, weil da gibt's bestimmt Torte und also die tun dann immer voll einen auf Macca und machen dann frische Burger und Grillbuffet und so, nur weil jetzt diese komischen Tester da kommen, die sich einschleimen wollen. Ich sag, es ist ein Traumjob, einfach für solche Labelisierung zu arbeiten. Kann ich mir gerade bildlich vorstellen. Oder halt auch als Bewerber vielleicht, ne? Du musst irgendwie, bewirbst dich und dann gehst du nicht erst zum Vorstellungsgespräch, sondern zur unabhängigen Prüfbehörde oder so für Arbeitsbewerbungsschreiben und bekommst halt irgendwelche Label aufgedrückt, von wegen, ja, deine Anschreiben war ein D-Klasse Anschreiben und so. Ja, auch nicht schlecht.
Ja.
Stimmt. Wäre halt objektiver irgendwie.
Naja, Kritiker zu sein ist auch so ein Job, der in die Richtung geht. Restaurantkritiker, plötzlich kriegst du die ganze Karte umsonst.
Die ganze Karte an einem Abend.
Das ist der Trick. Geh mal in so ein Restaurant rein und hab einfach nur so einen Zettel und ein Notizbuch dabei. Die Leute, weil die machen ja ein Geheimnis draus, ob sie ein Kritiker sind oder nicht. Nimm mal einen Zettel und einen Stift mit und setz dich hin. Mal gucken, ob du das Essen umsonst kriegst.
Gibt es das eigentlich noch, Restaurantkritiker?
Bestimmt. Die ganzen Influencer, die ganzen Food-Blogger.
Weil das fand ich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen interessant. Ich weiß noch, in Norwegen, da gab es das mal in der Zeitung, eine Reihe, wo die halt Restaurants in der Stadt getestet haben. Also so eine Person oder sowas. Ist dann ja auch irgendwie, wenn das Restaurant dann mal rausgekriegt hat, wer diese Person ist, ist wahrscheinlich auch ziemlich egal dann. Aber es fand ich schon nicht schlecht, auch so, dann zu sehen, so, also so mit sich selber dann zu vergleichen auch. Ich war da schon mal, jetzt ist dieser Tester da gewesen. Wie fand der das? Wie fand ich das? Das zu vergleichen oder halt auch irgendwie Restaurants, die in der Ecke da sind oder so, von denen man irgendwie schon mal gehört hat, mal vorbeigelaufen ist und wo man dann irgendwie die Kritik liest, weil man ja selber auch noch nie da war, um zu gucken, ob es sich lohnt oder so. So ganz uninteressant ist das auch nicht.
Das stimmt. Mal ein ganz anderes Thema.
Ja.
Ist so eher süß? Oder salzig?
So generell?
Mhm.
Definitiv eher salzig.
Okay, wenn du Süßigkeiten haben möchtest, falls ja. Es jemand danach lüstet, was für eine Süßigkeit wäre das denn?
Also wenn ich jetzt in den Laden gehe und würde mir das Geilste an Süßigkeit aussuchen.
Welche Art von Süßigkeit würdest du dir greifen?
Schokolade.
Okay.
Ja.
Bist du beim Einkaufen... wenn du so Wocheneinkauf oder wie auch immer du einkaufst, kaufst du dann so, gehst mal im Schokoladenregal vorbei und nimmst was mit?
Manchmal, ja.
Okay, ist dir aufgefallen in letzter Zeit, dass das arschteuer geworden ist?
Schon vorher, ja. Das ist, glaube ich, auch irgendwie mit Corona gestiegen.
Pass mal auf, das ist in letzter Zeit richtig schlimm gestiegen. Ich hatte das nämlich, ich kaufe jetzt nicht so viel Schokolade, aber mir ist es aufgefallen, weil ich habe ein fotografisches Gedächtnis und Preisschilder sind für mich Bilder im Kopf. Du kennst ja diese großen Milka-Tafeln, ne? Diese großen, wo es auch nur manche Sorten nur in groß gibt und nicht in klein.
Ja.
Die kosten inzwischen 5 Euro. Die kosten 4,99. Und ich habe als, und wo es mir richtig aufgefallen ist, ist bei der Backabteilung, wenn ich so Blockschokolade oder Kuvertüre holen will. Weißt du, so Blockschokolade, die du einschmelzen musst, um sie zu verwerten.
Ja.
Die hat immer so 80 Cent gekostet. 90 Cent. Wenn es jetzt nicht eine Markenschokolade von Lindt oder so gewesen ist. Ich schwöre, die wollen jetzt 3 Euro.
Okay.
Für ein No-Name-Produkt.
Aber da war doch auch irgendwas mit der Kakaoernte.
Richtig, pass mal auf. Genau. Das will ich nämlich erzählen. Und zwar stand ich letztens, ich hab die Woche im Kaufland, weil die hatten im Angebot irgendwie bei der Backabteilung so Schoko-Deko. Ne, so Dekorationselemente aus Schokolade. Mhm. Und ich habe die gekauft, weil ich dachte mir so, oh geil, die sind 60% reduziert. Ich nehme mal mit. Ich brauche sie akut nicht, aber für den Preis kriege ich die wahrscheinlich nicht mehr so schnell. Noch gekauft. Und dann sehe ich zu Hause erst, dass beide Packungen sehen identisch aus, bis auf eine Sache. Auf der einen steht plötzlich neue Rezeptur. Auf der Rückseite steht, aufgrund der gestiegenen Kakao- und Schokoladenpreise sind die umgestiegen auf Kakaofett statt auf Schokolade selber.
Okay.
Die haben quasi ein anderes Produkt genommen jetzt.
Eine billigere Variante.
Genau, um das zu produzieren, um das weiter zu produzieren. Und ich dachte mir so, scheiße, wieso habe ich das im Laden nicht gesehen? Da hätte ich mir vielleicht doch die letzten Packungen ohne neue Rezeptur gekauft. Die kann ich ja verscherbeln im Internet. Hä? haben sie angefangen, sie haben es offen kommuniziert, dass sie jetzt umswitchen, aber dann dürften sie theoretisch auch die Preise nicht mehr verlangen, die sie gerade noch wollen.
Naja.
Habe ich nämlich mal im Netz gefragt, tatsächlich gibt es gerade eine Krise.
Genau.
Eine Kakaokrise. Wegen Krankheit und Dürre und was weiß ich, Klimawandel, gibt es zu wenig Kakaoernte und Lagerbestände, die es gab, sind langsam leer. Also die Reserven, die angeerntet wurden über die Jahre, die sind langsam ausgeschöpft. Und das bedeutet auf mittelfristiger Sicht, dass die Produkte teurer werden. Und wenn das so weitergeht, bedeutet das auf langfristige Sicht, in meinen Augen, also meine Theorie, wenn das so weitergeht, gibt's einfach irgendwann keine Schokolade mehr.
Möglich. Aber ich glaube, das glaube ich jetzt eher nicht.
Aber hast du das gewusst? Das ist so krass an mir vorbeigegangen, bis ich dann mal drauf geachtet habe und recherchiert habe, was denn da plötzlich los ist, warum das alles so explodiert.
Ja, ich habe das mitgekriegt, dass da irgendwie was mit der Ernte war. Das stimmt. Ich lese ja gerne mal irgendwie und kriege mal Nachrichten und so, deswegen dann. Man kriegt ja so ein kleines Update und dann bekomme ich das schon mit, dass da was ist. Deswegen hat's jetzt bei mir auch geklingelt, wo du das erzählt hattest. Also du bist jetzt raus, was Schokolade anbelangt.
Ja, ich bin sowieso nicht so ein Schokoladenmensch in so, also klar, man ist immer überrascht, wo überall Schokolade mit drin ist, auch wenn es jetzt nicht Schokolade ist. Wenn du jetzt einen Keks isst, dann denkst du, ach so, stimmt ja, in meinen Keksen sind ja Schokostücke drin. Und schon ist da wieder was mit dabei,
Und
ja?
im Schokopudding ist Schokolade drin. Oh mein Gott, hätte das gedacht.
Da stehen zwei Flaschen, zwei so Fertigmischungen. Es gibt, kennst du diesen Eiskaffee aus der Tür, aus dem Kühlregal?
Ja.
Aus dem Tetrapack.
Ja.
Die machen ja meistens auch Kakao. Und die stehen nebeneinander. Gleiche Marke. Und plötzlich steht da Kakao 3 Euro. Eiskaffee 1,80. Gleiche Marke, gleiche Menge. Weißt du Bescheid?
Ja, okay.
Ja,
Ja,
weil Kakao, ne?
bei Kakao.
Ist da Schokolade drin.
Tja, ist dann halt so ein kleines Luxusding. Aber ich finde eh, Schokolade für mich ist auch ein Luxusding. Ich kann auch wirklich mich Wochen von einer Tafel Schokolade irgendwie beglücken, sage ich jetzt einfach mal, weil ich muss sie nicht an einem Abend wegatmen oder so. Und da
Ja,
kaufe ich
ja,
dann
ja,
auch
ja, ja, ja.
eh lieber eine etwas teurere Schokolade, als jetzt so ein Billigzeug, um mir die Kiemen voll zu schmeißen damit. Das brauche ich dann auch nicht.
Ja.
Joa.
Ja.
Just saying. Was ist denn aktuell dein Lieblingseis? Du hast gerade gesagt Schokoladeneis. Also nicht,
Oh, ich
dass das
habe
deins
neues
ist.
Eis für mich entdeckt. Meine Fresse.
What's the summer trend in
Also,
ice cream this year?
ich habe zwei Sorten, die meine Favorites sind. Und ich esse ja eigentlich nicht so gerne Eis, aber das hat sich ein bisschen geändert. Ich mag die neue Sorte von Ben & Jerry's richtig gerne. Die heißt Brookies and Cream. Die ist richtig lecker. Und, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so ein Rewe-Exklusiv-Eis von Tim Melzer. Dem Sternekoch. Tim Melzer.
Okay,
Ne?
nee.
Der hat ein eigenes Eis im Rewe. Sortiment. Und er hat ein Eis, es schmeckt nach Cornflakes-Milch. Also das, die Milch, die übrig
What
ist, also die Milch, die übrig ist, nachdem du Frosties gegessen hast.
the fuck? Das klingt irgendwie gar nicht lecker.
Scheiße, es schmeckt genau wie es klingt und ich liebe es. Ich liebe das
Okay.
so sehr. Ich habe das immer als Kind geliebt. Frosties waren ja Cornflakes, die so ein bisschen mit Zucker überzogen waren.
Das fand ich richtig widerlich, ja.
Und die Milch, die übrig geblieben ist, richtig gerne getrunken. Und das Eis schmeckt einfach genau nach dem.
Und was ist mit Ben & Jerry's? Was für eine Sorte war das?
Brookies and Cream.
Was heißt denn Brookies?
Brookie ist ein Brownie Cookie.
Ein Brownie Cookie?
Ja,
Und
ein
Cream ist
Cookie.
dann Sahne oder was?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall.
Okay, kenne ich noch nicht.
Auf jeden Fall ist ein Brookie ein Brownie. Ein Keks in Brownie Konsistenz.
Okay. Ich muss ja gestehen, ich fahre in diesem Jahr oder eigentlich schon seit letztem Jahr extrem auf Zimteis ab.
Hat Melzer auch als Franzbrötchenform. Auch lecker.
Ah,
Auch sehr
oh.
lecker, tatsächlich.
Muss ich mal gucken, ob ich das
Dann sind da
finde.
so, sind also Franzbrötchenstücke mit eingearbeitet.
Ja. Nee, aber das finde ich richtig lecker. Also so Zimteis, weiß ich auch nicht. Schmeckt richtig gut. Bin so ein Zimt-Fan.
Wir sind die B-Engel. Uns gibt's jeden Sonntag neu. Überall über Podcast. Bye, Bitch.